Anstoß, der Fußball-Podcast.
Wir sind ja gerade erst am Anfang des Transfersommers, aber trotzdem gibt es schon den Transfer des Sommers. Laura von Torra wechselt zu Ricardo Basil und darüber, und zwar nur darüber, möchte ich sprechen mit unserem Society-Experten Fabian Wittke. Schönen guten Abend.
Ja, definitiv. Darüber wird zu sprechen sein. Damit ist natürlich das Niveau und der Ton auch schon gesetzt. Ich habe mich gefragt, ob die dann beide auch, wenn sie einen Drink nehmen, auch immer Basilikum mit in ihrem Drink haben. Kann man ja zum Beispiel so Gin Tonic mit so einer Basilikum-Note. Das wird auf jeden Fall passen. Vielleicht ist es dann lecker, das Hochzeitsgetränk. Es wäre tatsächlich dann auch schon die zweite Hochzeit für Laura von Torra, die ja vorher mit dem Zollamt in Konflikt geraten war. Die war doch mit Simon Zoller vorher zusammen. Und ja entsprechend, das ist so das, was ihr rein vom Niveau her in dieser Folge. Hier sind Frauke Ludowitke und Michael Augustin. Und hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Explosiv, das Fußball-Podcast-Magazin.
Meinst du, die haben sich bei der Arbeit kennengelernt?
Nee, glaube ich nicht. Beim Reifenwechsel.
Nee. Ja. Oder auf Ibiza.
Ja. Oder ja, was man halt so macht in der High Society.
Bei Tinder.
Ja. Oder auf irgendwie so
bei Insta.
Sportbild Award.
Ja, am roten Teppich vielleicht.
Ja.
Darüber werden wir sprechen an diesem Montag. Es ist der erste Montag im Juni. Es ist auch der 1. Juni, 1.6.2026. Es ist kurz vor 9:30, 20.30 Uhr. Die Sonne geht langsam unter in Hamburg. Wir haben so richtig schönen Sommer. Die letzten Tage waren toll. Das Wetter war toll. Es spielt sich wieder viel mehr draußen ab. Nur schade, dass der Fußball jetzt vorbei ist, ne? Aber da ist ja noch irgendwie so ein, da hinten am Horizont, hinterm Horizont geht's weiter. Da bahnt sich ja, da deutet sich ja so ein großes Fußballturnier an. Mensch, das geht ja auch schon in wenigen Tagen los, am 11.06. die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Und auch darüber werden wir reden, vor allen Dingen über die aktuelle Form der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Wir waren 11 echte Freunde, die Saison war nun schon vorbei. Wir dachten an den Sommer und es war wieder ein bisschen frei. Hinterm Horizont die WM, ein neues Land.
So oder so ähnlich, ne? Das wäre der WM-Hit von Udo Lindenberg. Gute Besserung natürlich auch an dieser Stelle. Er soll ja so einen leichten Schwächeanfall haben. Nach einer Routineuntersuchung hat man ihm geraten, doch noch ein bisschen länger unter ärztlicher Beobachtung zu bleiben. Udo, jetzt bloß nicht schlapp machen. Es warten WM-Kracher, ne? Wie Deutschland gegen Curaçao. Oder, weiß nicht, Armenien gegen Kasachstan. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte man diesen WM-Sommer noch durchhalten.
Ich glaube, der hat auch einfach ein bisschen Stress gehabt mit dem Olympiareferendum, weil er hat sich ja sehr stark für das Jahr Hamburgs zu den Olympischen Spielen stark gemacht. Und am Ende ist es dann ja ein Nein geworden. Udo hat mich so oft angelächelt, wobei so ein richtiges Lächeln war das gar nicht, aber er hat mich oft angeguckt. Er war ja gefühlt auf jedem zweiten Plakat zu sehen als einer der bekanntesten Hamburger. Ja, aber der Schwächeanfall war vorher, ne? Bevor das Ergebnis ausgezählt worden ist.
Große Ereignisse und so, ja, werfen ja auch Schatten unter die Augen. Und deswegen wären aus den 5 olympischen Ringen, ja, am Ende hier in Hamburg, ja, 7 geworden, weil ich meine Augenringe auch noch beigesteuert hätte. Aber schade, jetzt ist nur Olympia und wieder eine Chance verpasst und so. Ja, also müssen wir schauen, nächstes Mal, wie es weitergeht und so. Ja, keine Panik.
Also ich wünsche Udo auch auf jeden Fall auch gute Besserung, dass er schnell sich von seinem Schwächeanfall erholt. Ich will dir was sagen, ich hätte gestern fast vergessen abzustimmen. Ich hätte fast vergessen, meine Stimme bei dem Olympia-Referendum abzugeben. Ich war ja, ich glaube, ich habe es gesagt, von Samstag auf Sonntag auf einer Hochzeit, ein ganz tolles Fest, eine super Feier, ausgelassen, fröhlich, euphorisch, wie das dann so ist. Meine Family und ich, wir sind bis 2 Uhr da gewesen, um 2.30 Uhr. Die Kinder haben auch super durchgehalten, waren wir dann im Bett und haben jetzt gar nicht so lange geschlafen, aber sind von Sonnenstrahlen gestern am Sonntag geweckt worden. Und dann waren wir unterwegs und haben Basketball geguckt erst und Basketball gespielt. Und dann war es irgendwie um 17 Uhr und ich dachte so, Da kam jemand an, also da in den Park, wo wir gespielt haben, und fragte uns, ob wir uns hier auskennen. Der hatte so diese Zettel, diese Wahlberechtigungskarten in der Hand und fragte, wo ist denn hier das Wahllokal hier für Olympia? Kennt ihr euch hier aus? Und habe ich gedacht, ach scheiße, ich muss ja auch noch wählen gehen. Und das war jetzt nicht bei mir direkt um die Ecke, dann sind wir relativ fix nach Hause gefahren und ich war dann so gegen 17.30 Uhr, 17.40 Uhr, also kurz vor Schluss der Wahlurne, kurz vor Schließung des Wahllokals erst dabei und habe dann mein Kreuz gesetzt. So war das bei mir. So eine große Rolle haben die Olympischen Spiele gestern für mich eingenommen.
Ja, und bist du denn jetzt froh, dass die Olympischen Spiele an Hamburg vorbeigehen oder nicht? Oder ist es dein Wahlgeheimnis?
Nein, ich habe ja gestimmt. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn Hamburg gesagt hätte, wir wollen es versuchen, wir wollen uns um die Olympischen Spiele 2036, 40 oder 2044 bewerben. Ich kann aber auch diejenigen verstehen, die für Nein gestimmt haben. Das ist ja auch mal so eine privilegierte Sicht. Uns geht es ja allen gut und wir haben ein Auto und wir müssen nicht auf den Schienenersatzverkehr umsteigen und können uns ja auch so, weil wir relativ zentral wohnen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit E-Scootern oder mit Fahrrädern fortbewegen. Aber es gibt tatsächlich Leute in Hamburg, denen geht es nicht so gut, die finden keine Wohnung, obwohl sie schon lange eine suchen. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp und auch das ÖPNV-Netz, das ruckelt und hakt hier und da. Und dass die dann vielleicht keine Lust haben auf eine riesengroße, jahrelange Großbaustelle, kann ich irgendwie dann auch verstehen. Und dass die Mieten steigen, nachdem dann eine Stadt Olympische Spiele ausgerichtet hat, das haben ja auch die vergangenen Jahre gezeigt. Das war ja fast bei allen Gastgeberstädten so. Und dass es dann ausgerechnet in Hamburg nicht so sein soll, also diese Vorstellung halte ich auch für eher schwierig. Also ich habe auch Verständnis für die Neinsager, obwohl ich gestern ein Ja-Sager war.
Okay, also dazu muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde, natürlich ist das auch mal ein Argument, aber für mich zählt das Argument nicht. Und zwar deshalb, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, also ich bin 2011 nach Hamburg gezogen und vielleicht bin ich auch in einer privilegierten Situation und vielleicht bin ich auch in einer privilegierteren Situation als eben jene, die dagegen sind. Aber ich bin, wie gesagt, 2011 nach Hamburg gezogen. Und in diesen Jahren haben sich die Mieten und hat sich letztendlich auch der Immobilienmarkt so rasant in eine Richtung entwickelt. Und es haben ja gar keine Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele hier in Hamburg stattgefunden. Damit will ich sagen, ich glaube nicht, dass es einen Einfluss darauf hat. Ich glaube, dass sich ganz generell die Mieten in eine Richtung entwickeln, dass man, wenn man jetzt nicht Eigentümer ist, und das bin ich auch nicht, irgendwie was dagegen unternehmen muss. Aber ich glaube, es ist kein konstruktiver Ansatz, etwas zu verhindern. Und ich glaube gleichermaßen auch immer dieses Argument mit Großbaustellen und kann sich dann auch auf Steuergelder auswirken und muss dann am Ende, wie man immer so schön sagt, die Bevölkerung tragen. Es gibt ja aber eben neben der Begeisterung für die Spiele und dieses Event, was hier ist, eben aber auch weiche Parameter, die man nicht bemessen kann. Und damit will ich nur sagen, Sportbegeisterung ganz generell. Und Sportbegeisterung kann sich natürlich eben auch auf andere Lebenssituationen übertragen, sich Ziele zu setzen, Ziele zu erreichen, mal hartnäckig zu sein. Genauso wie in Vorbereitungsphasen auf einen Wettkampf, dass du auch mal sagst, okay, heute regnet es bei 4 Grad morgens, geh trotzdem aus dem Haus, weil ich möchte ganz gerne diese Trainingseinheit machen, um am Ende an die Startlinie zu kommen, um am Ende auch ein Ziel zu erreichen. Und das wiederum bewirkt ja auch sich, oder das wiederum hat ja auch einen positiven Effekt meiner Meinung nach auf ein Wirtschaftssystem, wenn Menschen vielleicht auch diszipliniert sind, das hat einen positiven Effekt auf ein Gesundheitssystem, wenn Menschen viel Sport treiben, ist es total gut, dann erkranken sie weniger schnell, weniger Drogensüchte etc. pp. Und all das kannst du ja sozusagen in Zahlen noch gar nicht richtig bemessen, aber wirkt sich eben dann auch am Ende auf eine Gesellschaft aus. Und von daher finde ich, ohne jetzt irgendwie sozusagen die Bedenken der Menschen, die sie haben, nicht ernst zu nehmen, aber ist auch wieder eine ganz große Chance an Hamburg vorbeigegangen.
Du hast also auch für Olympia gestimmt.
Genau, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ganz großer Fan, so wie gesagt, weil ich denke einfach, dass dieses Sportfest eben auch eine Symbolwirkung für Völkerverständigung hat. Also das finde ich wirklich immer ganz toll. Wir können auch gleich nochmal gerne von mir über Fußball sprechen, aber ich habe ja gesagt, ich bin am vergangenen Wochenende, also in dem vorvergangenen Wochenende bin ich auf einem High Rocks Event in Berlin gewesen und jetzt am vergangenen Wochenende durfte ich da auch wieder moderieren. Und das, was mich wirklich am meisten beeindruckt, ist wirklich, dass da dann 35.000 Athletinnen und Athleten aus 60 Ländern dran teilnehmen, weißt du? Und das spielt in dem Sinne gar keine Rolle, woher sie kommen, sondern alle haben da ein Ziel für sich und dann da irgendwie irgendwo ankommen. Und es ist egal, woher du kommst und was du glaubst und was du wählst und wie dein Gott heißt oder ob du überhaupt einen hast und wen du liebst und welches Geschlecht du hast, sondern du kommst dahin und alle haben da eine gute Zeit. Und das finde ich, das hat so viel Symbolcharakter und ist dann am Ende häufig eben dieser Sportsgeist. Und das imponiert mir immer sehr. Und deswegen denke ich, kann Sport so viel mehr sein als einfach nur der reine Sport.
Ja, da hast du recht. Wir reden ja, wenn wir die Paralympics dazu nehmen, über 4 Wochen Spitzensport, Weltklassesport in Hamburg, die es dann möglicherweise gegeben hätte. Aber dafür müsste man ja auch sehr viele Einschränkungen so im öffentlichen Raum in Kauf nehmen. Ich versuche jetzt mich nicht in die Argumente der Gegner hineinzuversetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger auch so schon genervt sind, weil wenn man hier wohnt, in zentraler Lage wohnt, Hamburg ist eine Stadt, die sehr viele Touristen anzieht. Es gibt viele Mega-Events. Ich will nicht wieder mit den Harley Days und dem Schlager-Move kommen und mit dem Hafengeburtstag, aber das sind beispielsweise 3 Mega-Events, die dann vielleicht auch nerven. Ne? Und so ein Olympia-Mega-Event, das dauert dann ja 2x2 Wochen. Das ist, glaube ich, nicht der hauptsächliche Grund für ein Nein, sondern auch das, was alles vorher dann noch, was man so in Kauf nehmen muss. Da sind wir wieder beim Thema Großbaustellen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Argumente und dann natürlich auch der CO2-Abdruck, viele kommen dann mit dem Flugzeug nach Hamburg, dass das auch eine Rolle gespielt haben mag. Ich selber hätte es ja auch toll gefunden, weil sich die Sportinfrastruktur in Hamburg dann weiterentwickelt hätte. Und oft ist es ja so, dass man öffentliche Gelder dann bekommt, wenn man so ein Großereignis ausrichten darf. Aber so wie ich heute die Statements aus dem Hamburger Senat mitbekommen habe, wird jetzt auch darüber nachgedacht, dass trotzdem dann das neue Stadion im Volkspark, in dem der HSV eines Tages spielen könnte, gebaut wird und dass die Hamburger trotzdem in die Sportinfrastruktur investieren wollen. Vielleicht ist das auch so eine trotzige Aussage von Sportsenator Grote und Bürgermeister Tschentscher erstmal gewesen, aber vielleicht meinen sie es auch ernst. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass von diesen Ideen dann einige wieder in der Schublade verschwinden.
Ihr hört Olympstus, den Podcast zu den Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen.
Ja, wir wohnen ja nun mal in Hamburg und das war das Thema der vergangenen Wochen. Wobei, es haben ja nur 49,5% der Hamburgerinnen und Hamburger an dem Olympia-Votum teilgenommen. Und deswegen hat es dann vielleicht doch nicht ganz so viele Menschen interessiert. Aber wir kommen ja beide beruflich aus der Sportbubble und deswegen hat es die Menschen in unserem Umkreis vielleicht ein bisschen mehr interessiert.
Ja, wahrscheinlich. Genauso wie du wahrscheinlich heute auch die Erinnerung bekommen hast zur Abstimmung des Fußballer der Saison 2025-26.
Habe ich schon gewählt.
Hast du schon gewählt?
Ja, siehst du, sag ich ja als VDS-Mitglied. Genau. Ich bin Mitglied beim VDS, beim Verband Deutscher Sportjournalisten und da gab es den Aufruf in Abstimmung oder in Kooperation mit dem Kicker wird ja der Fußballer des Jahres, die Fußballerin des Jahres und der Trainer des Jahres gewählt. Ich finde das allerdings ein bisschen schade, weil man normalerweise das große Turnier, die WM noch abwarten muss, aber ich habe trotzdem Dennis Undorf gewählt.
Wirklich?
Ja.
Dennis Undorf ist für dich der Fußballer des Jahres?
Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich Nicolas Vasi wähle. Ich mache ja oftmals so Gag-Wahlen oder, keine Ahnung, Abdoulaye Cissé vom FC St. Pauli. Aber die haben es einfach auch nicht verdient. Aber in der vergangenen Saison habe ich, glaube ich, einen St. Pauli-Spieler gewählt. Vielleicht war es sogar Jackson Irvine. Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt habe ich Dennis Undorf gewählt.
Okay. Ja, schön. Ich habe mich noch gar nicht richtig damit befasst, aber...
Ich habe auch schon mal Louis Holtby gewählt.
Ich weiß. Aber das war ja keine Gag-Wahl, ne?
Nee, das habe ich ernst gemeint. Genau. So, jetzt haben wir eine Viertelstunde über Olympia, über Laura Van Teurer und Ricardo Basile und über die Wahl zum Fußballer des Jahres und zur Fußballerin des Jahres gewählt. Fußballerin des Jahres, Carola, wen habe ich da gewählt? Caroline oder Carola Wamsa, weil ich den Namen so schön fand.
Das ist auch so despertierlich, ohne Witz. Einfach nur, weil ich den Namen so schön fand. Wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht. Okay, aber ja, damit lass uns doch, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wir können uns das ja auch mal wirklich leisten, weil es gab ja nun wirklich auch keinen großen Fußball am vergangenen Wochenende, über den es sich zu reden lohnte, oder?
Nein, Nein, gab es gar nicht. Also wenn du vom Champions-League-Finale sprichst, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe während der Hochzeit, die so schön war, vergessen, aufs Handy zu gucken und habe dann auch irgendwie vergessen, dass da ja noch ein großes Fußballspiel in Budapest stattgefunden hat. Und dann bin ich sogar ins Bett gegangen, so gegen 2.30 Uhr. Und da guckt man ja manchmal auch nochmal, bevor man es dann ausmacht oder in den Flugmodus schaltet, auf sein Handy. Habe ich auch nicht gemacht. Ich bin dann aufgewacht, die Familie schlief noch, habe mir einen Kaffee gekocht. Und so gegen 10 Uhr oder 10.30 Uhr dachte ich, Moment mal, da war doch gestern dieses wichtige Spiel. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Und dann sah ich, Paris hat gewonnen im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal. Und kurz darauf habe ich mir dann nochmal die Highlight-Zusammenfassung bei YouTube angeguckt, auf dem Kanal, auf dem Channel von des ZDF Sportstudios. Ja, und da hat man dann zumindest alle Chancen, alle Tore und auch alle verwandelten Elfmeter und auch die nicht verwandelten Elfmeter nochmal präsentiert bekommen. Aber ich kann gar nicht so viel dazu beitragen. Über die dritte Halbzeit bin ich besser informiert. 900 Festnahmen in Paris, 180 verletzte Polizisten, ein toter Motorradfahrer. Ja, sah alles sehr unerfreulich. Aber wenn wir vielleicht den Fokus nochmal auf das Sportliche legen wollen, dann musst du mir jetzt aus der Patsche helfen. Ich bin da, glaube ich, gerade keine große Hilfe.
Also erstmal beginnt es ja so, wie man so Heldengeschichten beginnt zu erzählen. Also Kai Havertz, ne? der deutsche Nationalspieler, der dann auch nach seiner verletzten Zeit in der ach so glorreichen Arsenal-Meisterschaftssaison, der dann da wieder zurückkommt und das nun wirklich vor seiner Brust hat, nachdem er schon einmal in England, schon einmal in London für den FC Chelsea ein Champions-League-Finale entschieden hat, ja nun tatsächlich wieder dieses 1:0 macht, ist ja erstmal alles, wie du es gar nicht besser skripten kannst, ne? Also das ist ja im Prinzip genau das, wo am besten noch in, ich sage jetzt mal, 20 Jahren Günther Jauch, so er dann noch irgendwie so lange weitermacht, bei Wer wird Millionär, genau diese Frage stellt, so für 250.000 Euro, welcher Nationalspieler hat mal das Champions-League-Finale für zwei Londoner Vereine entschieden? Und dann kommt es ja halt doch etwas anders, nämlich dann kommt am Ende dann doch nochmal wieder Ousmane Dembélé, der ja auch wirklich so ein absoluter Killerspieler ist, ne? Der ja gefühlt im Prinzip, ich sag mal so, spiegelverkehrt in der Saison ankommt. Also meistens, finde ich, so in der ersten Saisonhälfte so vor sich hin dümpelt und dann quasi aus seinem Dornröschenschlaf aufwacht, wenn es in die Crunch-Time geht und dann ja auch wirklich in aller Regelmäßigkeit alle Spiele entscheidet, ne? Also, oder beziehungsweise gegen den FC Bayern München, ich sage jetzt mal, wieder offen gestaltet, zuvor ja gegen Liverpool die Spiele entschieden hat und dann natürlich auch im Champions League-Finale per Elfmeter trifft und ja im Prinzip ja den Weg ebnet und der Rest ist aus meiner Sicht das Erwartbarste unter den Erwartbaren gewesen, weil auch da wurde natürlich der englische Fußball auch wieder seinem Ruf gerecht und ist letztendlich auch in die Phrasenpfütze gesprungen, mit dem Kopf zuerst. Weil, wie wir alle wissen, können englische Mannschaften kein Elfmeterschießen für sich entscheiden.
Ja, wobei Gabriel, der den letzten Elfer vergeben hat, ja kein Engländer ist, sondern ein Brasilianer, muss man zu seiner Rettung dazu sagen oder zur Rettung des FC Arsenal beitragen.
Das stimmt und wie die Bayern-Fans natürlich auch immer noch ihre Narbe unterm Herzen tragen vor dem Finale Doham 2011, da hat der FC Chelsea ja auch mit Didier Drogba und dem verschossenen Elfmeter von Bastian Schweinsteiger ja damals, das war 2012 war das, genau, das Finale der Home. Und 2013 wurde der FC Bayern München dann ja Champions-League-Sieger, so war das. Aber trotzdem, also damit will ich sagen, da hat der FC Chelsea es ja auch mal unter Beweis gestellt. Aber trotzdem, der Ruf ist ja ein anderer. Und mich wundert es nicht. Also für mich war Paris Saint-Germain der haushohe Favorit. Und das hatte ich auch schon mal gesagt über Paris Saint-Germain, weil ich es unfassbar finde. Also vor allen Dingen diese Spiele auch gegen Liverpool haben mir sehr imponiert, die ich auch beide über 90 Minuten verfolgt habe. Ich finde es unfassbar, was Luis Enrique eben mit diesen Rotzgören gemacht hat. Ne? Also der hat ja im Prinzip der hochtalentierte Rotzgören vorgefunden und hat ihnen sozusagen taktische Manieren beigebracht. Und das wirkt sich ja quasi in unfassbaren Passquoten aus, ne? So gerade im Mittelfeld. Ja, und dann hast du eben da vorne, wie gesagt, den angesprochenen Killer, der dann immer dann zuschlägt, wenn man so als Sportreporter geneigt ist, von der Crunch-Time zu sprechen, nämlich Ousmane Dembélé. Und der dann natürlich irgendwie auch seines Weltfußballers Ruf gerecht geworden ist. Und dann, wie sagt man so schön, back-to-back die Champions League, also den Champions-League-Titel zu verteidigen, schon krass. Auch, und das gehört natürlich zur gesamten Wahrheit dazu, auch wenn ich es ganz klar Arsenal nicht nur gegönnt, sondern mir ehrlich gesagt auch Arsenal als Sieger gewünscht hätte. Das ist halt einfach auch daher kommend, dass mir dann solche Traditionsvereine nochmal tausendmal näher sind als jetzt so ein scheich gezüchteter Paris Saint-Germain-Verein. Aber wie gesagt, trotzdem fußballerisch, Chapeau Luis Enrique. Insgesamt finde ich auch über die gesamte Champions-League-Saison ein logischer Titelverteidiger und Titelträger. Aber ja, ist so ein bisschen wie RB Leipzig. Ne? Ist am Ende dann Paris Saint-Germain.
Ja, und der FC Arsenal, und das ist ja wirklich paradox und sehr skurril, kurios, alles auf einmal, hat ja in der gesamten Saison kein Spiel nach 90 Minuten verloren. Ja. Und am Ende gewinnt der FC Arsenal trotzdem nicht die Champions League. Und so attraktiv ist die Spielweise von Mikel Arteta auch nicht. Fabian Hürzeler als Trainer von Brighton hat das ja vor Wochen deutlich kritisiert. In England wird das ja Terrorball genannt, was der FC Arsenal spielt, weil Arteta die Spielverzögerung, das Zeitspiel perfektioniert hat, weil der Spielstil sehr auf Standards ausgelegt ist. Ecken, Torhüter blocken, scharfe Standards in den Fünfer. Da wird mit allen legalen und auch gar nicht so legalen Tricks gearbeitet. Also in England ist der FC Arsenal mit dieser Spielweise nicht sehr beliebt. Du hast die Passquote von Paris Saint-Germain gelobt. Du hättest auch Fabian loben können, also dich selbst. Weil Fabian Ruiz ist ja auch als zentraler Spieler im Mittelfeld von PSG für diese gute Passquote mitverantwortlich. Und Vitinha sicherlich auch, ja. Viel mehr kann ich aber zu diesem Finale auch gar nicht beitragen. Ich könnte ein bisschen mal beitragen zu dem Länderspiel, das aber gestern in Mainz stattgefunden hat. Deutschland, Finnland, 4-0, der vorletzte WM-Test der Nagelsmannschaft. Das Spiel habe ich nämlich in voller Länge gesehen.
Auf jeden Fall, lass uns drüber sprechen. Weil wir ja übrigens heute getrennt voneinander aufzeichnen, müssen wir noch mehr darauf achten, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Deswegen habe ich jetzt nochmal abgewartet. Du hast gesagt, scharfe Standards. Haben da bei denen die Schafe die Standards getreten?
Die Schafe, ja. Thomas Schaf hat die mit kreiert, die Standardsituation. Der hat so eine beratende Funktion im Trainerteam von Mikel Arteta. Deswegen spricht man von den scharfen Standards. Okay. Genau. Das ist der Bremer Einfluss auf die erfolgreichen Standards beim FC Arsenal. Du weißt ja, Werder und Arsenal, lange Verbindung. Seit dem Wechsel von Per Mertesacker ist dieser Verein ganz eng miteinander verknüpft. Das ist richtig von dir erkannt, daran liegt das.
Genau, und ohne Werder hätte Arsenal natürlich auch damals niemals Mesut Özil von Real Madrid geholt, ne?
Ja, Mesut Özil, der war ja vorher bei Werder, ging dann nach Madrid. Genau. Ne? Und dann ging er zum FC Arsenal. Ja.
Aber da hat Werder genau natürlich auch erheblichen Einfluss gehabt.
Ja, klar. Also Klaus Allofs war damals ja noch der Macher, bevor er dann Fortuna Düsseldorf in den Abgrund geführt hat, der den europäischen Fußball mitbestimmt hat und die Top-Transfers mit eingetütet hat. Mainz, es geht um Julian Nagelsmann, es geht um Lennart Karl, Dennis Undav und wie sie alle heißen. War das gestern eine Fin-Win-Situation, kann man das sagen?
Das kann man. Man muss es so sagen. Also ich würde ganz klar sagen, man muss es so sagen, ja.
Du hast mir ja im Vorgespräch, das ungefähr 3 Minuten gedauert hat, gesagt, dass du von dem Spiel nicht so viel mitbekommen hast. Ist so, ne?
Ich habe nur ein bisschen was gelesen, habe die Startaufstellung gesehen. Es fühlt sich natürlich erstmal so ein bisschen nach 1b an und habe natürlich dann auch die Tore gesehen. Aber ich habe jetzt den Spielverlauf...
1b?
Ja, nicht?
Nö. Ja, Oliver Baumann, B wie Baumann, stand im Tor für den nach wie vor an der Wade verletzten Manuel Neuer, der aber heute am Montag wieder am Torwarttraining teilgenommen hat. Nee, 1b würde ich jetzt nicht sagen. Kai Havertz hat gefehlt, weil der ja beruflich in Istanbul zu tun hatte am Tag davor. Dennis Undav hat das ganz gut gemacht. Zweifacher Torschütze, ein Treffer vorbereitet. Dennis Undav hat danach auch ein ziemlich gutes Zitat von sich gegeben. Ich finde ja so seine ehrliche, authentische, etwas rotzige, schnodderige Art ganz erfrischend. Er wurde gefragt im Interview, was denn für ihn eine gute WM sei. Dann hat er gesagt, ja, wenn wir das Ding holen. Und das hat so deutlich noch keiner ausgesprochen. Julian Nagelsmann hat ja nach der Euro, nach dem Viertelfinalaus gegen Spanien 2024 gesagt, wir wollen Weltmeister werden. Und Dennis Undaff geht da jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Aber sonst, klar, Brown hat gespielt auf der linken Seite. Brown und Raum, die beiden liefern sich jetzt offenbar einen Zweikampf um die Stammposition auf der linken Abwehrseite. Aber sonst war das schon eine Elf, die man sich auch im ersten WM-Spiel am 14. Juni gegen Curaçao so vorstellen könnte.
Mit Lennart Kahl?
Ja, mit Lennart Kahl. Also der Kampf um die rechte Abwehrseite ist offen. Ich glaube ja wirklich, dass, und da bin ich bei Christoph Kramer, bei dem muss ich jetzt ja auch immer sein, weil ich ihn ja in der vergangenen Folge als besten deutschen TV-Experten bezeichnet habe in deinem Rankingspiel, was ich ganz witzig fand und auch das hat mir Spaß gemacht. Der hat ja gesagt, seiner Meinung nach seien 9 von 11 Positionen sicher. Und das glaube ich auch. Also in diesem 4-2-3-1 von Nagelsmann, Neuer steht im Tor, Kimmich ist Rechtsverteidiger, Schlotterbeck und Tah sind im Abwehrzentrum, Linksverteidiger, Brown oder Raum ist die große Frage. David Raum ist ja so ein geradliniger Spieler, der die linke Seite rauf und runter rennt, der natürlich gefährliche Flanken schlägt, der für gefährliche Standards auch steht. Und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt ist ein ganz anderer Spielertyp, der dann eher so im 1 gegen 1 seine Stärken hat, hätte gestern, finde ich, auch ein Tor schießen können. Hat ganz gut da mit Florian Wirtz, der eine Position weiter vor ihm gespielt hat, harmoniert. Da kann sich Nagelsmann dann je nach Gegner und je nach Spielidee, die dann gerade in dem jeweiligen WM-Spiel gefragt sein wird, zwischen Brown und Raum entscheiden. Und davor Doppel-6, Matcher Pavlovic, darauf läuft es hinaus gerade. Goretzka ist da der möglicherweise Leidtragende. Wirtz und Musiala spielen. Und dann ist die rechte offensive Mittelfeldposition noch offen. Da wäre Lennart Kahl nach der Vorstellung gestern sicherlich einer, den man bringen könnte. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Kai Havertz vorne gesetzt ist. Aber weil Dennis Undaff jetzt ja gestern wirklich sehr gut gespielt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass Havertz dann vielleicht auf der rechten Seite im offensiven Mittelfeld aufläuft. Das hat er auch schon mal in einem der früheren Länderspiele gezeigt. Und dann der Platz vorne doch für Undaff reserviert ist, obwohl in seinem Rollengespräch mit Nagelsmann ja die Joker-Rolle für Dennis Undaff vorgesehen war. Aber ich glaube auch, dass 9 von 11 Positionen fix sind.
Oh, das würde ich jetzt ganz gerne mal tatsächlich, da würde ich einfach mal ganz gerne drauf wetten, dass es nicht so ist. Und zwar, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lennart Kahl gegen Curaçao in der Startelf stehen wird. Und ich bin mir auch sicher, dass entweder Undaff oder Musiala rausgehen und dafür eben dann Kai Havertz spielt. Und ich glaube auch, dass wir auf mehr Erfahrung setzen. Wir ist auch so geil, ne? Die deutsche Fußballnationalmannschaft auf mehr Erfahrung setzt und auch eher mit Raum beginnt und mit Goretzka. Also von daher würde ich tippen, dass da gestern 5 Positionen, habe ich jetzt glaube ich aufgezählt, auf dem Platz waren, die in der Startformation gegen Curaçao nicht auf dem Platz stehen werden. Aber gut, das lässt sich natürlich jetzt relativ schwierig festhalten, beziehungsweise ist ja alles hypothetisch. Aber ja, in jedem Fall.
Aber eine Sache noch dazu von mir. Also Goretzka wäre dann wahrscheinlich für Matcher nach deiner Version in der Startelf. Julian Nagelsmann ist ein großer Felix-Matcher-Fan und er hat ja auch seine Kadernominierung ein paar Tage nach hinten verschoben. Wir haben das ja auch vor 2 Wochen oder so dann auch versucht zu interpretieren. Und einen Grund haben wir noch gar nicht genannt. Also dadurch, dass Nagelsmann seinen WM-Kader später als ursprünglich erwartet bekannt gegeben hat, hatte Felix Metscher auch noch ein bisschen mehr Zeit und konnte halt eben noch einen weiteren Arbeitsnachweis für Borussia Dortmund nach seiner Verletzung abgeben. Und damit war für Nagelsmann auch klar, okay, der ist fit, den kann ich bringen. Und der hat das gestern auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass, wir reden jetzt ja nur über die erste Startaufstellung am 14. Juni gegen Curaçao, wie es dann weitergeht und was da vielleicht im zweiten oder dritten Spiel zu erwarten ist, das kann man jetzt ja noch gar nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Matcher und Pavlovic da die Doppel-6 bilden werden.
Ja. Kann natürlich sein. Genau, also gibt es ja in dem Sinne jetzt erstmal. Also ich kann ja nur sagen, ich glaube es nicht. Ich kann es natürlich auch schon belegen und zwar indem ich vor allen Dingen auch eines glaube, ich finde die deutsche Fußballnationalmannschaft und das hat sich vor allen Dingen bei der WM in Katar gezeigt, da war sie ja eigentlich auch recht hochtalentiert. Das war sozusagen auch noch der ganz junge Nico Schlotterbeck und da war hier noch irgendwie noch ein jüngerer Spieler dabei. Moukoko war sogar damals auch noch mit dabei und ich finde, du hast vor allem
noch keinen Wirtz, ne?
Nee, und auch noch kein Wirtz, aber Musiala war zum Beispiel auch schon mit dabei, natürlich auch noch deutlich jünger als jetzt. Und worauf ich hinaus möchte, das hat der deutschen Fußballnationalmannschaft zuletzt des Öfteren gefehlt, dass sie dann eben diese Leitwölfe, hat man früher gesagt, noch auf dem Platz hatte. Und deswegen hast du häufig solche Spieler wieder zurückgeholt, wie Emre Can, den du natürlich dann nochmal wieder nachnominiert hast, dass du Toni Kroos nochmal wieder zurückgeholt hast, um dem Ganzen natürlich dann auch wieder viel Erfahrung mitzugeben. Führungsspieler, Säulenspieler und nichts anderes ist ja letztendlich jetzt auch Manuel Neuer hinten. Und ich finde dieses, was wir in den vergangenen Wochen jetzt zu Manuel Neuer als so unnötig, als Baustelle, die aufgemacht wurde, empfunden haben, kristallisiert sich jetzt schon raus, weil wie absurd es eigentlich ist, dass jetzt der verletzte Manuel Neuer mit zur WM fährt und jetzt quasi so sich durch die Vorbereitung versucht, wieder fit zu trainieren, obwohl du eigentlich ja einen gesunden, in Anführungsstrichen, Nummer 1 Torhüter hast. Und das Ding ist ja, wir reden ja immer darüber, wenn dann alle fit sind und bei 100% und dann für die deutsche Fußballnationalmannschaft wichtig so. Aber das ist Manuel Neuer ja gar nicht. Das heißt, ich finde, ja, dieses Thema, das würde für sich schon für Gesprächsstoff sorgen, wäre Manuel Neuer fit. Aber vor dem Hintergrund, dass er das ja gar nicht ist, es ist irgendwie so absurd jetzt gerade. Und jetzt siehst du da auch im Training, also damit will ich nur sagen, es ist ja noch grotesker, wenn du sagst, okay, der Torhüter, ich will das Thema jetzt gar nicht wieder neu aufmachen, aber wie gesagt, ich finde, diese Trainingsbilder sind auch so absurd da aus Herzogenaurach, wo Manuel Neuer da auf diesem großen Gymnastikball sitzt, den manche da im Büro auch stehen haben, um dann, weil der Orthopäde das empfohlen hat gegen die Rückenfehlhaltung, auf dem sitzt der Manuel Neuer und macht Torwarttraining und das wirkt so ein bisschen so, wir wussten nicht, wo wir jetzt mit Oma hin sollen, wir haben sie jetzt einfach mal mitgebracht, weißt du, so, und du hast irgendwie die vierte deutsche Fußballnationalmannschaft und hast einen Oliver Baumann und wie degradierend das doch auch sein muss, wenn der sagst so, hier, Olli, warum spielst du nochmal nicht? Ja, hier, weil der da hinten, der ist zwar nicht fit, aber der steht im Tor.
Ja, aber ich finde, jetzt redest du gerade so, als wäre Manuel Neuer 6 Monate verletzt gewesen und würde jetzt so langsam wieder spielfähig werden. Die Wahrheit ist, er hat immer mal wieder Wadenprobleme und hat von den letzten wichtigen Spielen 1 verpasst. Das war das Pokalfinale gegen Stuttgart, das Harry Kane gegen den VfB mit 3:0 gewonnen hat. Und heute inzwischen in Frankfurt auf dem DFB-Campus hat Neuer ja wieder am Torwarttraining teilgenommen. Und es sind noch 14 Tage bis zum ersten Spiel gegen Curaçao. Und wahrscheinlich wird er dann am Sonnabend im letzten Test dann schon in Chicago gegen die USA im Tor stehen. Und er ist immer mal wieder angeschlagen. Das würde ich jetzt gar nicht als krass verletzt bezeichnen. Deswegen hat man ja auch Jonas Urbich, den man logischerweise dann nicht nachnominieren könnte, aber so als Trainingskeeper mit dabei im dann 27er Kader, aber 26 Spieler sind nur für die FIFA-WM zugelassen. Also Neuer ist, finde ich, fitter, als du ihn gerade skizziert hast. Und er ist aufgrund seiner hervorragenden Leistung gegen Paris und Real in der Champions League dabei. Und ja, Oliver Baumann stand gestern im Tor. Er hätte ja auch seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden können. Aber er ist offenbar ein wirklich loyaler Typ, auch Nagelsmann gegenüber loyal, den Teamkollegen gegenüber loyal. Aber Neuer wird spielen. Und wenn der jetzt nicht zu sehr belastet wird und sich nicht wieder im letzten Testspiel gegen die USA verletzt, dann wird er wahrscheinlich auch in 2 Wochen gegen Curaçao spielen.
Überragende Leistung gegen Real Madrid ist natürlich aber auch nur das Hinspiel mit gemeint. Aber ja, wir müssen das jetzt gar nicht wieder aufmachen. Trotzdem
ja,
muss man
das Rückspiel war nicht so gut.
Muss man natürlich sagen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? Dass man zufälligerweise auch noch so einen Jonas Urbich mit rübernimmt, den man für den Fall der Fälle, dass sich da nochmal einen Torhüter verletzen sollte oder nicht spielfähig sei, theoretisch ja dann auch noch nachnominieren könnte. Ne?
Nee, kann man nicht. Kann er nicht. Aber er ist dabei.
Wieso kann er den nicht nachnominieren?
weil das nicht erlaubt ist. Du kannst keinen mehr nachnominieren. Jonas Urbich ist dabei, weil Julian Nagelsmann gerne den Feldspielern, wenn sie beispielsweise Torschusstraining haben, noch eine zusätzliche Option bieten möchte. Also im Prinzip soll damit auch die Trainingsbelastung von Manuel Neuer gesteuert werden. Der soll sich dann nicht nochmal, ich spinne jetzt mal rum, 20, 30 Minuten nach einer Trainingseinheit zwischen die Pfosten stellen, damit Florian Wirtz und David Raum Freistöße üben können. Dafür ist Urbich da. Und falls sie halt mal Spielform machen, 11 gegen 11 oder kleinere Turnierformen, dass auch Neuer im Training dann regenerieren kann, dafür ist Urbich dann auch da. Also er ist nur Trainingsgast, er kann nicht nachnominiert werden.
Also kann man gar keine Spieler mehr nachnominieren, ganz generell nicht?
Nein, kann man nicht mehr.
Okay, und was ist, wenn sich jetzt 8 verletzen?
Ja, dann hast du halt einen Kader, der besteht aus 18 Spielern.
Okay. Also ja, das ist also tatsächlich abgeschafft worden. Bist du ganz sicher?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Okay.
Wir können das ja mal...
Als Emre Can nachnominiert wurde, das war doch für die EM 20... War das 21?
24
war 24? Das, ne? War das 24 oder 21? 24, ne?
Ich lese dir jetzt mal vor, was die Sportschau vor 4 Tagen geschrieben hat. Nachnominierung nur vor dem ersten Spiel möglich. Bis zum 1. Juni mussten die Verbände ihre Kader benennen. Wie schon 2022 dürfen bis zu 26 Spieler nominiert werden. 23 bleibt die Mindestzahl. Im Kader müssen sich mindestens 3 Torhüter befinden. Nur diese 23 bis 26 Spieler dürfen mitspielen. Die Teams müssen spätestens 5 Tage vor ihrem ersten Spiel angereist sein. Eine Nachnominierung ist bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einer Mannschaft möglich. Danach muss diese mit dem mitgereisten Kader auskommen. Also ja, es ist theoretisch noch eine Nachnominierung möglich, aber nur 5 Tage oder was habe ich gerade vorgelesen, ja, vor dem ersten Spiel.
Ja. 5 Tage vorher anreisen und bis 1 Tag war das doch, oder? Vor dem Spiel. Okay, aber gut, also das heißt, theoretisch ginge es noch. Aber gut.
Naja, eine Nachnominierung ist nur bei einer nachgewiesenen, von der medizinischen Abteilung der FIFA überprüften Verletzung eines Spielers möglich und das Ganze bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel.
Ja.
Also, wenn sich Manuel Neuer am 13. Juni ja verletzt oder wer auch immer, aber wir sind jetzt ja gerade bei den Torhütern, dann kann Jonas Urbich nachnominiert werden.
Ja. Und das ist ja zufälligerweise ist er ja schon da.
Der ist dann schon da, genau. Das hat natürlich den Vorteil. Aber er ist, wenn das Turnier läuft, nur Trainingsgast.
Und ja, das
nur
ist
deshalb ist er halt mitgenommen worden. Und sicherlich auch deshalb, weil jeder, die zuletzt die leicht ledierte Wade von Manuel Neuer kennt und weil dieser Fall natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.
Nee, genau. Und das war er doch auch schon damals in Deutschland, oder nicht? Da war er doch auch schon war das nicht in der Vorbereitung oder im Training mit dabei? Doch, klar. Da war er doch
Urbich?
Noch, war das nicht Urbich?
Nee, das war der Torhüter des ersten FC Nürnberg, Reichert, glaube ich. Weil der wurde dazugeholt, der Nürnberg-Herzogenaurach ist ja jetzt nicht so weit entfernt und Herzogenaurach war das EM-Camp, das Basecamp der Nationalmannschaft, deswegen war der dann dabei.
Okay. Ja, okay.
Heißt der Reichert?
Nee, ich glaube, Reichert heißt er auch nicht. Genau. Ich merke auch gerade, jetzt wird das Eis brüchig, auf dem wir wandern.
Du, mit der zweiten Liga habe ich mich so wenig beschäftigt in der vergangenen Saison. Das muss natürlich auch anders werden, weil die zweite Liga ist ja so norddeutsch ab der kommenden Saison. 6 Vereine kommen aus Norden. Nee, Jan Reichert ist richtig. Jan Reichert war das. Ich habe den Namen, den Vornamen habe ich jetzt gerade nicht gewusst. Jan Reichert war derjenige, der Keeper des ersten FC Nürnberg, der da mit der Nationalmannschaft trainiert hat.
Jan Reichert, ja. Wenn Jan das DFB-Team bereichert, so hieß bestimmt damals die Folge. Nein, hieß sie nicht. Aber ja. 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 So ist es.
Ja. Ich finde, bevor wir unsere Kultrubrik gleich hier auf die Rampe bringen, wir können auch noch mal ein bisschen über das sprechen, was gerade so in der Bundesliga passiert. Der VfL Wolfsburg hat heute, ach, das ist ja auch die zweite Liga, ne? Aber gut, die zweite Liga wird uns ja in der kommenden Saison noch häufiger begleiten als in der abgelaufenen. Fraser Hornby, der 1,95 Meter große schottische Stürmer von Darmstadt 98, hat einen 4-Jahres-Vertrag bei unseren Wölfen unterschrieben. Und es zeichnet sich ab, dass der VfL Wolfsburg, der ja nun Dieter Hecking vom Trainer zum Geschäftsführer Sports umgeschult hat, dass der dann tatsächlich Thomas Strobel, den Coach des SC Verl, an den, wie heißt der See, an den Mittellandkanal holt. Also Strobel und Wolfsburg eine ganz heiße Fährte gerade. Und ein Schritt weiter ist Eintracht Frankfurt. Adi Hütter ist jetzt wieder Trainer von Eintracht Frankfurt. Was hältst du davon, so die alte Liebe nochmal aufzuwärmen? Ist das zielführend nach der Saison mit Dino Toppmöller und Albert Riera?
Ich halte eigentlich ganz generell nichts von. Könnte man eigentlich auch mal so ein Ranking-Spiel draus machen. Das soll jetzt aber noch nicht der Spoiler sein, für der eine überrascht den anderen. Ob das überhaupt jemals irgendwo noch ein zweites Mal geklappt hat. Also mit Jupp Heynckes könnte man natürlich sagen, ist nochmal Champions-League-Sieger geworden, ne? Oder? Nee, Champions-League-Sieger? War er Champions-League-Sieger? Nee, Hansi Flick wurde Champions-League-Sieger.
Jupp Heynckes auch. Ne? Jupp Heynckes war in den 80er Jahren Trainer beim FC Bayern und er wurde Champions-League-Sieger 2013 mit den Bayern und 2020 ist das Hansi Flick gelungen.
Genau, stimmt, Hansi Flick war das zu Corona-Zeiten. Doch genau, Jupp Heynckes auch. Ja, also genau, Jupp Heynckes ist wahrscheinlich das Paradebeispiel für, kann dann auch noch mal später wieder klappen. Aber ansonsten so meistens so diese zweiten Geschichten, also ich bin da nicht so ein großer Freund von. Auf der anderen Seite, ja, ist dieses Umfeld von Eintracht Frankfurt ja auch gerade so sehr wankelmütig, würde ich mal sagen. Das heißt, auf der einen Seite hat man sie in den vergangenen Jahren für diese Genialität von Markus Krösche bewundert und diesen Durchlauf da, Abgänge noch und nöcher, Millionen, mehrere hundert Millionen Erlöse insgesamt erzielt. Und ja, so zuletzt saßen da so ein paar Schüsse nicht, beziehungsweise hatte man so das Gefühl, dass Markus Krösche so sehr schnell mit der Hand am Auslöser war. Ne? Also so Dino Toppmöller, haben wir auch schon drüber gesprochen, wurde entlassen auf einem eigentlich für Eintracht Frankfurt mit Champions-League-Saison gar nicht so schlechten 7. Platz mit einem auch, finde ich, völlig okayen Punkteschnitt so von, ich glaube, 1,9 oder irgendwie sowas, wie gesagt. Aber das sind dann halt irgendwie auch diese Ansprüche, die gleichermaßen mitwachsen. Und ob Adi Hütter da jetzt der eben jene welche ist, der da sozusagen wieder mehr Ruhe reinbekommt, weiß ich nicht, weil auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt jetzt ja auch eben das internationale Geschäft verpasst. Umso größer werden wahrscheinlich dann jetzt auch wieder dann die Ansprüche. Das heißt, jetzt gibt es eben nicht diese Dreifachbelastung, sondern nur in Anführungsstrichen den Pokal und die Bundesliga. Und dann bin ich mal gespannt, was dann die Maßgabe ist von Eintracht Frankfurt, ob man dann eine gute Saison spielt, wenn man um die Champions-League-Plätze mitspielt oder ob man eine gute Saison spielt, wenn man irgendwo zwischen Platz, ich sag mal, 5 und 8 einläuft. Das wird man jetzt wahrscheinlich herausfinden. Also von daher ist
ja. Also ich halte von solchen Nostalgie-Transfers, von solchen Rückholaktionen auch nicht viel, aber ich halte von der Mannschaft von Eintracht Frankfurt generell sehr viel, weil sie sehr talentiert ist. So viele Spieler, die so zwischen 20 und 25 sind und international auch schon erfahren sind, Amanda, der Innenverteidiger, Schweizer Nationalspieler, über Nathaniel Brown haben wir schon gesprochen, Namdi Collins, der so ein bisschen stagniert ist, auf der rechten Verteidigerposition auch ein Riesentalent, Elias Baum, vielleicht kommt er jetzt auch zum Zug, der hat auch super Anlagen, wie man in Elversberg gesehen hat. Dann gibt es noch Shan Usun und Ebnu Talib, der lange verletzt war im Sturm. Und den Namen muss ich zum Glück nicht buchstabieren, aber er heißt Aimamuni Eshguyab, den die Frankfurter aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim in der Winterpause geholt haben. Kali Muendo ist auch gut, Jonathan Burkhardt. Also in der Mannschaft steckt so viel Fantasie. Und der richtige Trainer kann mit dieser Mannschaft richtig Großes erreichen. Ich weiß nur nicht, ob Adi Hütter der richtige Trainer ist. Da sind wir wieder bei diesen Rückholaktionen, denen ich generell auch skeptisch gegenüberstehe.
Tja, José Mourinho ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel. Aber du hast das alles angesprochen. Also ich glaube vor allen Dingen, es wird die Aufgabe sein, hinten den Laden dicht zu bekommen. Das war das große Problem bei Eintracht Frankfurt.
Bei Toppmöller, bei Riera hat es ja trotz seiner sonstigen Defizite vernünftig geklappt.
Ja, vernünftig, aber ich finde zum Beispiel Theat auch viel zu wackelig und sozusagen nicht den Ansprüchen, die Eintracht Frankfurt hat, gerecht werden. Und deswegen glaube ich, müsste man da so ein bis zwei nochmal ganz gute Defensivtransfers tätigen. Hat natürlich auch diesbezüglich mit, weiß nicht, zum Beispiel Evan Dicker ein paar gute Spieler verloren. Also von daher, ich glaube, das wird zu kompensieren sein. Und das andere, was ich noch sagen wollte zu Wolfsburg, zum VfL Wolfsburg. Es ist so ein bisschen so, als hätten jetzt die Vereine das mitbekommen, ich sag mal, wie zum Beispiel Abgänge bei Borussia Dortmund oder Abgänge bei Eintracht Frankfurt, über die wir gerade gesprochen haben. Zum Beispiel ein Ousmane Dembélé geht jetzt weg für 120 Millionen oder ein Hugo Ekitike geht weg für über 100 Millionen. Und schon weißt du plötzlich auf mal, dass die Transfers zu den Vereinen, um das zu kompensieren, umso größer ausfallen. Nämlich, worauf ich hinaus will, und plötzlich werden auf mal die Transfers in der zweiten Fußball-Bundesliga so sein, dass der VfL Wolfsburg für 4 Millionen Fraser Hornby holt, den möglicherweise, ich sag mal, Hertha BSC oder wer da sonst vielleicht auch so Ambitionen hat, Hannover 96 oder der FC St. Pauli möglicherweise vielleicht auch für 2 Millionen bekommen hätte, wenn es aber eben nicht diese finanzkräftigen Vereine wie VfL Wolfsburg in der zweiten Fußball-Bundesliga gibt. Und plötzlich, weil man eben weiß, die haben Geld, die haben Druck, kostet der dann eben auch mal 4 Millionen. Also das ist mir dann irgendwie
Robert Glatzel könnte der Nächste sein. Robert Glatzel und der VfL Wolfsburg, da könnte sich auch eine Liaison anbahnen, wie bei Laura von Torra und Ricardo Basile.
Ja, und das würde natürlich auch passen. Und ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist auch in dem Sinne ein schlauer Move, dass der VfL Wolfsburg nämlich jetzt genau das macht, dass er versucht, einen Mix aus Nachwuchskräften, also jungen Spielern aus der zweiten Mannschaft oder aus dem Jugendbereich hochzuziehen und gleichermaßen aber Spieler holt für die zweite Liga. Also eben Zweitligaspieler, weil da ist ja schon der ein oder andere ambitionierte Zweitligist mit auf die Nase gefallen, dass man dann auf mal glaubt, dass man mit so einem Star-Ensemble, sage ich jetzt mal, mit Erstligaspielern in der zweiten Liga bestehen kann. Und Fraser Hornby ist ein sehr guter, überdurchschnittlicher Zweitligastürmer. Robert Glatzel wäre wahrscheinlich mit der beste Zweitligastürmer, das hat er auch schon unter Beweis gestellt beim HSV. Maßgeblich auch mit beteiligt gewesen, jetzt zuletzt auch am Aufstieg, aber eben auch in den Jahren zuvor eigentlich immer knapp um die 20 Tore geschossen in der zweiten Liga. Von daher, ja, gut. Und Dieter Hecking kennt natürlich auch die zweite Liga, von daher auch das gut. Und noch ein letztes Gut, sollte Thomas Strobel verpflichtet werden.
Tobias
Strobel verpflichtet werden, würde ich das auch gut finden, weil auch das wiederum jemand wäre, der eben auch für ein neues Gesicht stünde. Und das, glaube ich, sind so diese Momente, die der HSV häufig verpasst hat, als er abgestiegen ist, weil man eben wie dachte, man ist eben noch der große Verein und hat so ewig im Gestrigen gelebt. Und wenn der VfL Wolfsburg sozusagen jetzt dieses Bundesliga-Kapitel ganz schnell schließt und das Zweitligakapitel öffnet und das eben auch personell entsprechend bekleidet, dann glaube ich, kann es ihm nur gut zu Gesicht stehen.
Ja, mit einem Etat, der auch in der ersten Liga ganz gut funktionieren würde, 55 Millionen Euro soll der angeblich in der Wolfsburger Zweitligasaison betragen und Tobias Strobel stand zumindest in seinem Jahr in Ferl für sehr attraktiven, offensiv ausgerichteten Ballbesitzfußball, sehr kombinationssicher und er wird sicherlich nicht nur das eine Angebot aus Wolfsburg vorliegen haben, sondern kann sich wahrscheinlich da aus einem Strauß vieler Angebote entscheiden und ja, möglicherweise zieht er dann vom beschaulichen Ostwestfalen in die Automobilstadt, wer weiß, da könnte ja demnächst dann auch eine Entscheidung fallen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir beide jetzt vielleicht uns gegenseitig überraschen. Was hältst du davon? Oder haben wir irgendwas vergessen? Wir könnten auch noch über Jonas Bolt und Hannover 96 oder über die Vertragsverlängerung von Tim Walter bei Holstein Kiel sprechen. Da könnte ich dich sogar ein bisschen mit piesacken, weil ich habe ja gesagt, ich halte so von Rückholaktion nichts. Adi Hütter, wie der Trainer von Eintracht Frankfurt. Die Rückholaktion mit Walter hat ja ganz gut funktioniert in Kiel. Oder ist das vielleicht doch ein Fehler, dass der jetzt langfristig bei Holstein bleiben darf? Wie siehst du das?
Lass uns doch danach, der eine überrascht den anderen, nochmal drüber kurz fabulieren.
Dann machen wir das.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Lass mich raten, du willst mit mir wieder so ein Ranking-Spiel machen?
Nee, ich möchte mit dir kein Ranking-Spiel machen. Allerdings habe ich eine kleine Überraschung, die jetzt hinten raus ein bisschen anders abdriftet. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal an, du hast mich eigentlich gefragt, aber ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar gibt es kein Ranking-Spiel, aber es ist ja die große Zeit der WM-Hits. Und die WM-Hits sprießen natürlich so wie das frische Raps momentan, zum Beispiel in Schleswig-Holstein aus den Feldern. So gibt es natürlich hier und da auch die WM-Hits. Und ein Kumpel von mir hat vergangene Woche gesagt, dass ja zum Beispiel Helene Fischer den WM-Hit für Magenta singt. Und da habe ich gesagt so, das ist doch eigentlich so, also da habe ich mir den angehört und habe mir gedacht so, okay, das kann ich doch auch. Und dann habe ich mich wieder in mein großes Studio begeben und habe gesagt, so komm, ich werde jetzt mich einfach mal hinsetzen. Und dann habe ich gemeinsam mit einer Sängerin, die so ähnlich singen kann wie Helene Fischer, und mit den Versen, die sozusagen den anstehenden Traum immer näher bringen, so sehr, dass der dann irgendwann vielleicht ja auch zum Greifen nah ist in diesem Sommer, nachdem es ja so viel Frust und Leid der Fans gab, ausgelöst durch die deutsche Fußballnationalmannschaft, dass es jetzt wieder ein Wir-Gefühl gibt, dass es alles in eine Richtung geht, dass alle die Reiselust haben, die Fußballlust, einen warmen Sommer, sich nach einem warmen Sommer sehen, danach lechzen. Und da habe ich die erste Strophe meines WM-Hits geschrieben. Und den kann ich natürlich jetzt nicht einspielen, weil wir ja mit dem Telefon verbunden sind. Und habe ich mir überlegt, ha, ich bin ja schlau, ich bin ja ein Medienmann. Und ein Medienmann denkt natürlich nicht nur eindimensional, sondern crossmedial. Da habe ich mir gedacht, meine erste Strophe des WM-Hits werde ich nach Erscheinen dieser Folge bei uns posten auf Instagram, Anstoß-Podcast ist es so, ne? Nicht Fußball, Anstoß-Podcast. Nee, Fußball.
Richtig.
Nee, Podcast, ne? Genau.
Podcast.
Ich muss es selbst wissen, auf jeden Fall. Da findet ihr die erste Strophe dieses WM-Hits. Und ich sage nur eins, Freundinnen und Freunde, Stussis, zieht euch warm an.
Boah, ich freue mich. Das ist mal ein geiler Teaser. Wow, cool. Also das ist die Überraschung nicht nur für mich, sondern für die ganze Community.
Genau.
Ja, und ich überrasche dich jetzt mit Teil 2 meines WM-Quizzes. Ich habe euch ja vor einer Woche und dir vor allen Dingen ja auch den ersten deutschen Vorrundengegner Curaçao etwas näher gebracht. Und der zweite Gegner, Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste. Wie auch vergangene Woche gebe ich dir 3 Antworten vor und du sollst dann die jeweils richtige hier zum Besten geben. Die Elfenbeinküste, das Land von dem afrikanischen Kontinent, ist also der zweite Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Welche Sprache wird dort gesprochen? Englisch, Portugiesisch oder Französisch?
Französisch.
Stimmt. Wie viele Einwohner hat die Elfenbeinküste? Circa 120 Millionen, circa 30 Millionen oder circa 170 Millionen?
30 Millionen.
30, B, richtig, gut. Die Elfenbeinküste nimmt zum 4. Mal an einer Fußball-WM teil. Das war 2006, 2010 und 2014 der Fall. Wie erfolgreich oder was war die erfolgreichste Runde bei einer WM für die Elfenbeinküste in der WM-Geschichte, also 6, 10 oder 14. War es die Vorrunde? War es das Halbfinale? Stand die Elfenbeinküste vielleicht sogar mal im Halbfinale? Oder war es das Achtelfinale?
Ich überlege gerade mal, und zwar Achtelfinale.
Nee, es war die Vorrunde. Die Elfenbeinküste ist tatsächlich noch nie über die Vorrunde hinausgekommen.
Okay.
Zum aktuellen Trainerteam der Elfenbeinküste, zum aktuellen Trainerteam gehört auch Guy Demel. Den kennen wir vielleicht noch. Abwehrspieler aus der Bundesliga. Für welchen Bundesliga-Verein hat der nicht gespielt? Zwei sind richtig, einer ist falsch. HSV, Borussia Dortmund, Hannover 96.
Hannover 96.
Stimmt. Jan Diomondé kennen wir mittlerweile alle. Der hat eine richtig starke erste Saison in der Bundesliga gespielt für RB Leipzig. 19 Jahre jung. Wie hoch ist sein aktueller Marktwert? Was glaubst du? 45 Millionen Euro, 90 Millionen Euro oder 120 Millionen Euro?
90 Millionen Euro.
Ja, auch richtig. Der wohl bekannteste Fußballer, den die Elfenbeinküste jemals hervorgebracht hat, ist Didier Drogba, unter anderem auch Rekordtorschütze der Elfenbeinküste. Ich nenne dir drei Vereine. Für einen hat er nicht gespielt. Welcher ist das? Olympique Marseille, FC Chelsea oder AC Mailand?
Er hat nicht gespielt. Also Chelsea hat er natürlich gespielt, haben wir schon drüber gesprochen. Er hat Drogba, hat, ich glaube, der hat auch, ich glaube, der hat auch beim AC Mailand gespielt. Oder hat er bei Inter gespielt?
Nee. Bei Inter hat er gespielt, ne? Nee. Nee. Er hat bei Olympique Marseille und beim FC Chelsea gespielt, aber nicht beim AC Mailand. Okay. Milan ist falsch. Okay. Zwei Fragen gibt's noch. Ich nenne dir drei Spieler, die in der Bundesliga mal gespielt haben. Zwei kommen aus dem Land, mit dem wir uns gerade seit ein paar Minuten beschäftigen. Einer nicht, und den sollst du benennen. Boubacar Sanogo, Sébastien Haller, Sadio Mané.
Mané.
Ja, Senegal.
Ja.
Und letzte Frage, welcher Deutsche war mal Nationaltrainer der Elfenbeinküste? Ernst Mittendorp, Uli Stielicke oder Winnie Schäfer?
Winnie Schäfer war ja Kamerun unter anderem, Ghana, irgendwie auch noch so Sportdirektor-mäßig, Head of Sport. Ja, Winnie Schäfer war es nicht. Nee, du hast gesagt, wer es war, ne?
Ja, einer war es, zwei waren es
dann Uli Stielicke.
Ja, von 2006 bis 2008.
Ja, ja.
Das war das Elfenbeinküste-Quiz. Jetzt kennen alle Hörerinnen und Hörer auch den zweiten deutschen WM-Vorrundengegner bestens. So, jetzt Tim Walter. Der war auch noch nie Trainer der Elfenbeinküste. Aber er ist jetzt weiterhin Trainer bei Holstein Kiel, nachdem er die Mannschaft in der zweiten Liga gehalten hat. Richtig oder falsch? Also nee, er ist es. Das ist jetzt kein Quiz, aber ist es die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung, frage ich dich.
Ich habe es ja schon mal gesagt, also am Ende muss natürlich der Verein und der Erfolg des Vereins über allem stehen. Und wenn du das erreichen kannst, dann geht es ja gar nicht darum, ob es, wie sagt man so schön, dem Angler schmeckt, ne? Sondern es muss ja irgendwie so dem Fisch schmecken. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Fantasie, dass das klappen könnte. Also vor dem Hintergrund, dass wir natürlich immer wieder darüber gesprochen haben, dass häufig in der zweiten Liga die Mannschaft Erfolg hat, in der es natürlich so eine Aufbruchsstimmung gibt. Ist natürlich immer so salopp dahergesagt, würde ja gleichzeitig auch bedeuten, dass das vielleicht bei allen anderen 17 Vereinen nicht so wäre und in der vergangenen Saison zum Beispiel nur bei Schalke 04 so war, und würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass es möglicherweise unter Marcel Rapp bei Holstein Kiel nicht mehr so gewesen ist. Aber anscheinend, es macht so den Anschein, als hätte Tim Walter da ja einen frischen Wind hineinbekommen und bestimmt auch einen Teil der Mannschaft für sich gewinnen können. Zur gesamten Wahrheit aber gehört natürlich auch, dass es auch Spieler gab, wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal, Niklas Niehoff, die vielleicht aber auch unter Marcel Rapp in dem Sinne jetzt nicht so über sich hinausgewachsen sind oder sich nicht in die Richtung entwickelt haben, wie man sich das gewünscht hat, aber eben auch Teile, Jonas Krumreis zum Beispiel auch so einer, wird jetzt kolportiert, dass der Torhüter, der dann unter Marcel Rapp noch der Stammtorhüter war und den Stammtorhüterposten verloren hat an Timon Weiner, da wird jetzt kolportiert, dass er möglicherweise an den VfL Osnabrück ausgeliehen wird. So, das sind natürlich dann auch gleichermaßen die Verlierer. So, auf der anderen Seite, was, wie gesagt, wenn diese Rechnung so aufgeht, ist ja auch völlig klar, ist ja immer irgendwie der Grundsatz. Tim Walter ist sicherlich einer, der auch hohe Ansprüche hat. Das heißt, der wird sicherlich nicht in Kiel bleiben wollen. Sondern wenn man jetzt nicht sagt, so, wir wollen den Verein dahingehend auch weiterentwickeln, um vielleicht sogar auch relativ in Anführungszeichen kurzfristig, um den Aufstieg wieder mitzuspielen, was ja in der zweiten Liga, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch machbar ist, ne? Und vielleicht auch gerade in der kommenden Saison. Und das wiederum kann sich aber auch positiv dann auf Holstein Kiel auswirken. Von daher kann das in dieser Gesamtgemengelage auch ganz viel Positives haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn du einen so emotionalen Trainer, der auch so polarisiert wie Tim Walter hast und dann eben der Erfolg mal ausbleibt, dann wage ich es zu bezweifeln, dass es trotzdem eine mittelfristige oder längerfristige Lösung ist. Denn glaube ich, dann kann es halt auch relativ schnell mal in der Krisensituation so knallen, dass es dann eben nicht weitergeht. Also darauf, glaube ich, lässt man sich jetzt in Kiel ein. Und dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Bin auch noch auf deine Meinung gespannt. Aber aktuell ist es ja auch so, kann man noch so wenig über die Tendenz in der zweiten Fußball-Bundesliga sagen, weil da wird sich ja, was die Kader angeht, noch so viel verändern.
Ja, in der ersten Liga genauso. Der Vertrag von Tim Walter ist nur ein Jahr gültig. Das ist keine lange Laufzeit. Also das bringt Kiel natürlich auf die sichere Seite, wenn es darum geht, dass man ihn vielleicht doch während der kommenden Saison entlassen muss. Dann wird die Abfindungszahlung nicht ganz so hoch ausfallen. Er hat sich darauf eingelassen. Beide Seiten sprechen von einer smarten Lösung. Ja, nach diesem Endspurt und der erfolgreichen Rettung ist es natürlich schwierig, sich dann von ihm zu trennen und das dann auch in der Öffentlichkeit plausibel darzustellen. Aber Tim Walter ist jemand, der anstrengend sein kann, also nicht nur für die Gegner, sondern auch so für das eigene Umfeld, für die eigenen Spieler. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht, aber ein Jahr, eine weitere Saison ist jetzt ja keine wirklich dauerhafte Lösung. Ich kann es nachvollziehen. Bin gespannt, was denn das Ziel ist. Man muss sich ja vorher ein Ziel setzen, an dem man bemessen wird. Und dann kann man ja auch dann nur entscheiden, ob es über das eine Jahr hinaus noch weitergeht oder nicht. Und ja, ich habe jetzt noch kein aus Kiel formuliertes Ziel gehört. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Wir sind noch sehr, sehr früh. Die alte Saison, die ist noch warm sozusagen. Also die ist quasi noch ganz, ganz frisch. Und es ist jetzt, glaube ich, auch noch zu früh, um zu sagen, dass jetzt Kiel aufsteigen kann oder wer die Favoriten sind. Aber einer der Favoriten wird der VfL Wolfsburg sein. Alleine da steht der Riesenbatzen an Geld für diese These, der dem VfL Wolfsburg zur Verfügung steht. Ja, also das ist mein Statement zu Tim Walter. Mehr kann ich dazu auch gerade nicht sagen. Ich habe noch einen musikalischen Beitrag, wie du vielleicht ja auch, für unsere Spotify-Playlist. Ich war ja am vergangenen Wochenende auf einer Hochzeit und da hat ein sehr junger, talentierter Rapper, ich bin jetzt nicht bei TikTok, aber ich glaube, da hat er ganz viele Fans, einen kurzen Auftritt gehabt, ein Junge aus Hamburg, und ich fand das ganz gut. Also der hat da sehr viel Stimmung reingebracht und deswegen gibt es einen seiner Songs von mir für unsere kleine Liste, und zwar den Song Altona Balkon, und Jean Free heißt der junge, wirklich sympathische, coole Rapper, der da richtig Stimmung in die Bude gebracht hat, und da darf jeder von euch mal reinhören.
Das finde ich schön. Von mir gibt es Salt and Pepper mit Push It Real Good, weil das war im Prinzip so der Song meines vergangenen Wochenendes, das tatsächlich mit sehr viel High Rocks zu tun hatte. Und am Ende, wie wir alten High Rocks alle wissen, muss man natürlich die Wall Balls, die Bälle an die Wand werfen. Und das haben sie richtig gut gepusht. Also real good gepusht, könnte man auch sagen.
Du bist aber trotzdem noch Ausdauersportler, ne? Oder schulst du jetzt um?
Das ist ja ganz witzig, ne? Das habe ich jetzt auch gelernt, dass sich ja eben jene nicht entweder als, ich sage jetzt mal so, Crossfit oder Kampfmaschinen definieren oder eben nur als Ausdauersportlerin und Sportler, sondern die nennen sich ja Hybridathleten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor sehr, sehr gerne einfach nur ein Läufer. Ich bin heute wieder nach Hause gekommen und habe mein neues Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, was ich mir bestellt habe, angezogen und bin eine verlängerte Runde um die Alster gelaufen und muss sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan und sehr gefallen. Ich bleibe, glaube ich, dem Laufsport treu.
Weißt du, was ich heute schon gemacht habe? Du bringst mich gerade darauf oder dazu, das kurz zu erwähnen, Trikot, Nationalmannschaft. Ich habe heute mit dieser Tommy Schmidt-Doku angefangen. Der hat ja über längeren Zeitraum Nick Woltemade, Nadim Amiri und David Raum begleitet. 90 Minuten geht der Film, kann man sehen in der ZDF-Mediathek. Die ersten 30 habe ich gesehen. Und ich fand das schräg, das wusste ich bisher gar nicht. Nadim Amiri, der spielt für Mainz 05 und wohnt aber in Ludwigshafen. Der kommt aus Ludwigshafen und hat jedes... Also immer eine Stunde Fahrtzeit, also seine Family, also er hat auch ein Kind oder zwei vielleicht sogar, wohnt in Ludwigshafen, er auch. Und der hat einen Fahrer, der steigt denn da in so ein VW Vito ein, nee, Mercedes Vito, glaube ich, ne? Also in so ein Van, setzt sich auf die Rückbank und Tommy Schmidt sitzt neben ihm und interviewt ihn. Und er hat einen Fahrer, den gönnt er sich, weil das Leben zu Hause mit Kind wohl anstrengend ist. Er kommt da auch nicht so auf seinen Schlaf. Und er nutzt dann diese Stunde jeweils, die er dann ja oftmals zweimal am Tag fährt, einmal zum Training, einmal wieder auf dem Rückweg, um ein bisschen runterzukommen, um auch ein bisschen zu schlafen, um ein bisschen Schlaf nachzuholen. Das fand ich irgendwie sehr interessant, dass ein Fußball-Bundesliga-Profi sich keine Protzkarre kauft und selber irgendwie dann den Weg von Ludwigshafen nach Mainz oder von Mainz nach Ludwigshafen fährt, sondern er leistet sich einen Fahrer. Sehr professionell, ne?
Ja, im Schlafwagen nach Mainz, ne? Gab's da nicht mal so ein Buch, ja, ne?
Weiß ich nicht, aber ja, ein Schlafwagen ist das gewisserweise auch. Die Doku kann ich ansonsten weder empfehlen noch davon abraten, weil ich auch noch nicht so viel gesehen habe. Ich bin noch im ersten Drittel. Also ein Spiel dauert 90 Minuten, diese Doku dauert 90 Minuten. Wir sind in der 30. Minute. Diese Folge dauert übrigens noch keine 90 Minuten, aber wir machen ja meistens so nach 60 und 65 Minuten Schluss. Und 65 haben wir jetzt auf der Uhr. Oder hast du noch was?
Ich habe nichts, nee. Nee, ich hatte nur noch gesagt, dass der VfL Wolfsburg ja angeblich da zwischen Holstein Kiel und Tim Walter auch nochmal reingefunkt hätte. Das hatte ich gerade eben noch im Kopf, das wollte ich noch erwähnen. Ansonsten hat mich ein Kumpel gefragt, wann soll man eigentlich diese ganzen WM-Dokus, EM-Dokus sich noch anschauen? Am besten jetzt, ne? Also es ist die Zeit der Dokus, aber auf der anderen Seite ist doch eigentlich auch die Zeit des Sommers. Geht vor die Tür, geht raus. Kommt zum Beachvolleyball auf dem Heiligen Geistfeld, da bin ich auch ab Donnerstag.
Ja, und hört den Podcast, ja. Also den könnt ihr auch nebenbei hören, den könnt ihr auch auf dem Weg zum Heiligen Geistfeld hören. So eine Doku, die erfordert ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, ist mir egal, wann ihr euch die anguckt. Ich gucke auf jeden Fall die von mir gerade erwähnte Doku noch zu Ende und dann bestimmt noch eine und noch eine und noch eine. Ich habe ja noch einen langen Flug vor mir, 10-11 Stunden nach Amerika. Vielleicht gucke ich da auch ein paar Dokus. Aber erstmal sorge ich dafür, dass diese Folge hier an den Start geht. Du fragst mich an dieser Stelle ja gerne, bei welchem Spiel ich am Wochenende bin. Bei keinem. Weil ja auch kein stattfindet. Also doch, klar, in Chicago findet ein statt, da werde ich nicht sein. Und du bist sicherlich auch bei keinem Spiel, ne?
Doch, doch, auf jeden Fall. Ich bin am Wochenende, das geht am Donnerstag los, da mache ich jetzt hier einfach mal Werbung. Also wer in Hamburg ist, kommt gerne zum Heiligen Geistfeld. Da findet wieder ein sehr, sehr hochbesetztes und hochdotiertes Beachvolleyball-Turnier statt. Queen and King of the Court auf dem Heiligen Geistfeld ab Donnerstag, dann Freitag die ganzen Vorrundenspiele, dann geht es auch schon mit dem Einzug ins Halbfinale und am Samstag, Sonntag dann ja weitere K.O.-Phasen, also kommt wirklich sehr, sehr gerne vorbei. Und das Witzige war, ich habe ja erzählt, dass ich heute, nachdem ich dann das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft abgeholt habe, angezogen hatte und um die Alster gelaufen bin, dann lief ich so um die Alster und dann denke ich mir, hey, die da vorne, die kennst du doch, da kamen mir so zwei, ich sage jetzt mal so zwei Mädels, junge Frauen entgegen mit so einem Hund an der Leine. Und das ist so, kennst du diese Situation, wenn du Leute siehst, aber die nicht kontextualisieren kannst, also die sind irgendwie, du siehst die in einer anderen Lebenssituation, als du sie eigentlich kennst. Und dann waren das zwei US-Amerikanerinnen, die tatsächlich auch jetzt an diesem Turnier teilnehmen. Also ein US-amerikanisches Beachvolleyball-Team. Dann auch noch in Freizeitklamotte und ich guckte die an, so, woher kennst du die denn nochmal? Ach ja, das waren ja hier bla 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 und bla bla bla. Corin und Chloe, um ganz genau zu sein. Und dann liefen die da noch mit dem Hund an der Alster längs, weil sie irgendwie Freunde hier in Hamburg besucht haben, weiß ich nicht. Und den mal ganz kurz ausgeführt hatten. Aber das war auf jeden Fall sehr witzig. Und die kamen wiederum gerade nicht direkt aus den USA, sondern aus Ostrava. Und da fand jetzt eben auch ein großes Beachvolleyball-Turnier statt. Aber das nur mal so nebenbei. Das war sehr witzig. Von daher, ich bin am Wochenende bei einem Spiel, nicht bei einem Fußballspiel, sondern bei einem Beachvolleyballspiel.
Und nächste Woche sprechen wir dann im 15-minütigen Intro nicht über das Olympiareferendum, sondern über Beachvolleyball. Schaltet wieder ein, wenn Anstoß die nächste Folge veröffentlicht.
Ich wünsche euch alles Beste. Hip, hip, hurra.
Anstoß. der Fußball-Podcast.